Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 5. Dezember, kurz vor Nikolaus. Wenn ihr es zu hören bekommt, dann seid ihr schon wahrscheinlich im Nikolaus-Fieber und dann frisch eine neue Folge in eurem Stiefel verpackt. Was kann es Besseres geben? Ja, die Woche, ja, es war jetzt nicht so spektakulär, auch wie die Wochen davor. Also ich fand jetzt nicht, dass es jetzt so diese ganz großen Bewegungen zum großen Teil zumindest gegeben hat. Aber wieder einige sehr interessante Entwicklungen. Meta hat unter anderem angekündigt, ja, Metaverse, vielleicht doch nicht so das Hauptaugenmerk, vor allem wenn man ja jetzt auch schon diese gigantischen Investitionen in AI und so weiter angekündigt hat. Da gab es Nachrichten dann, dass chinesische Nvidia, mal ganz vorsichtig in Gänsefüßchen, ist an die Börse gegangen. Was es da zu erwarten gibt oder was es da zu holen gab, darüber werden wir sprechen. Wir haben für unsere 10x Depot Challenge jeder einen neuen Wert rausgesucht und uns ins Depot reingelegt. Und ja, ansonsten gab es auch noch weitere Nachrichten, über die wir heute sonst so sprechen wollen. Am Anfang wie immer mal kurz so die ja aktuelle Marktlage. Was muss man aktuell so wissen? Erzähl mal.
Genau, also du hast ja gesagt, also so auf Indexebene hat sich ja ehrlich gesagt die letzten Tage gar nicht so viel getan, aber hebt man mal den Teppich an, wie man so schön sagt, ist da doch wirklich einiges an Bewegung drinne, vor allen Dingen bei jetzt Einzelwerten, teilweise bei den großen Tech-Werten, teilweise, und das war gestern echt krass, vor allen Dingen so bei Nebenwerten, Hotstocks, der Russell 2000 war auch deutlich im Plus. Ich glaube, der Grund ist einfach wahrscheinlich, dass der Markt jetzt nächste Woche mit der Zinssenkung rechnet und vor allen Dingen Hotstocks und so Nebenwerte oder nicht profitable Unternehmen, die sind ja sehr zinssensibel und die hatten auch in den Wochen jetzt ziemlich heftig teilweise korrigiert, die haben auch teilweise die Hälfte verloren, seien es irgendwie seltene Erden, Quanten, irgendwie Weltraum, sowas in die Richtung alles, ja, und da ging es dann doch jetzt gestern auch wieder richtig dynamisch teilweise nach oben und ansonsten, ja, wir hatten ja jetzt die Zahlen unter anderem von Salesforce, wir werden gleich nochmal drüber sprechen. Der Markt ist ja immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Wer sind jetzt die KI-Gewinner in Zukunft? Wer sind die Verlierer? Salesforce mit so ein bisschen Licht jetzt, wenig Schatten, könnte vielleicht jetzt doch wieder so ein bisschen mehr in, ja, in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, die werden vielleicht doch nicht so einfach disruptiert. Aber ja, eine, wie sagt man so schön, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Mal gucken. Ja, ich dachte schon oft, jetzt könnten die Aktien mal drehen, aber wirklich passiert ist da nichts. Und eine große andere Story war dann ja noch wieder diese Meldung von The Information, dass Microsoft wohl so bei so ein paar Metriken, was so die Verkäufe angeht für KI-Software, dass sie da ein bisschen zurückschrauben mussten, weil die Vertriebsmitarbeiter da die Ziele nicht erreichen. Wurde zwar irgendwie auch wieder dementiert, aber die Aktie hatte dann trotzdem eher schwach geschlossen. Ja, und ansonsten, ich sag mal, Oracle hält sich ganz gut, ne, Nvidia, da war Jensen Huang jetzt bei Joe Rogan im Podcast, hatte echt so das Gefühl, er muss jetzt immer mehr irgendwie alles präsentieren, wieso Nvidia weiter wächst in Zukunft, ja, aber sie hat sich auf jeden Fall jetzt wieder gefangen, die Aktie, das ist ganz interessant und wir hatten einiges noch an Zahlen so von Aktien aus der zweiten und dritten Reihe, wir haben jetzt unter anderem Rubrik, vielleicht können wir die ja auch mal besprechen, die ist 19% der Plus nach sehr, sehr starken Zahlen. Und ich glaube auch guten Aussichten, das hilft unter anderem. Wir hatten gestern Dollar General, die war dann auch, glaube ich, zweistellig im Plus. Diese ganzen Aktien mit hier Dollarläden und so. Also es gibt ja Dollar Tree, Dollar General, was weiß ich, wie die alle heißen. Die hatten ja brutale Probleme, nachdem sie jahrelang gewachsen waren. Man hat so das Gefühl, das Schlimmste ist überstanden. Die Aktie war dann auch wieder deutlich im Plus. Ja, und am deutschen Markt, der DAX hält sich eigentlich auch ganz gut, muss man sagen. Ja. Wir haben ein Comeback bei den Autowerten. Ich weiß gar nicht, wer es mitbekommen hat. Also BMW, Mercedes, da läuft es ganz gut. Ich glaube, es hängt ja auch damit zusammen, dass dann diese ganze Verbrenner aus und so unter anderem aufgeweicht wird. Und das hilft natürlich dann auch den deutschen Autobauern. Gestern auch nochmal dann bei Carmaniac einen längeren Testbericht gesehen über den BMW iX3. Das ist schon echt ein cooles Auto, muss man sagen. Ja. Und so Preis-Leistung gar nicht so komplett überteuert. Ich glaube, der geht dann irgendwie ab paar 60.000 los. Ich weiß nicht, was da alles drin ist, aber ist jetzt nicht so, ja, mein alter iX3 hat 80.000 gekostet, wo ich gedacht habe, ey, das ist ja Wahnsinn einfach. Also immer noch extrem teuer. Und ja, was wär diese Woche auch noch spannend war und ist, man hat so das Gefühl, es gibt so einen kleinen Trendwechsel, was die Medien zu Tesla sagen. Ich habe es ja schon ganz oft hier auch erwähnt und habe auch immer Schläge eingesteckt, ja, dass ich gesagt habe, eigentlich hat ja Tesla Full Self Driving, also dieses autonome Fahren hat das meiner Meinung nach gelöst. Ja. Nur die Masse erkennt es noch nicht. Ja. Es gab so viele Videos, wo das Auto dann schon stundenlang autonom gefahren ist in den verrücktesten Situationen. Jetzt ist es ja so, dass man seit dieser Woche auch in Deutschland Full Self Driving testen kann. Ich hatte es gesagt, ich hatte mich auch direkt beworben, habe eine Absage kassiert. Die haben mich sogar angerufen. Ich war gerade beim Sport und haben gesagt, nee, ist schon voll. Aber es gab jetzt auch einige Accounts, die das getestet haben in Gießen. E-Fieber heißt der, könnt ihr euch mal anschauen. E-Fieber, Tesla. Oder auch jetzt hier in Frankfurt. Das hatte ich ja. Das Tesla Service Center hier in Frankfurt oder diese Verkaufsstelle ist ja wirklich fast genau dort, wo ich gewohnt habe, bevor ich jetzt hier wohne. Also es waren vielleicht Luftlinie 200 Meter. Ich kenne mich dort perfekt aus. Das ist Hanauer Landstraße, wer schon mal in Frankfurt war. Die geistesgestörteste Straße, was Fahren angeht, was man sich vorstellen kann. Weil es ist ein- bzw. zweispurig, du weißt es nie so genau. Manchmal fahren die nebeneinander, manchmal nicht. In der Mitte fährt die Straßenbahn noch. Rechts stehen natürlich dann dauernd irgendwelche LKWs einfach. Da habe ich übrigens auch schon mal einen Unfall gebaut, weil ich habe mich gesehen, dass einfach ein LKW vor mir fährt. Ich knall voll in den Rhein, komplett mein Auto zerfetzt, ja, obwohl ich da nur Schrittgeschwindigkeit gefahren bin. Die ganzen Paketboten und so, Fahrradfahrer, es ist wirklich verrückt, ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, also wenn da jetzt dieser Tesla autonom auffährt, dann ist das Ding auch durch. Und die sind dann eine Strecke gefahren, ne, das wurde komplett aufgenommen. Tesla Tim war das, könnt ihr euch auch mal anschauen. Das ist krass einfach. Auch da ist ein riesen so ein riesiger Kreisverkehr. Das Ding ist wirklich, wenn du dich da nicht auskennst, jedes Mal, wenn ich da reinfahre, sehe ich da irgendwelche mit fremdem Nummernschild, die fahren komplett falsch, ja. Auch das hat er halt echt gut gemacht, dann irgendwie Richtung Eissporthalle gefahren, da geparkt. Also wirklich, guckt euch das mal an. Die Aktie ist jetzt auch wieder angesprungen. Jetzt gibt's auch einiges an Berichten. Ich glaube, Autobild und so bei Heise wurde das diskutiert. Ne, dass diese Version jetzt doch, ja, sehr, sehr krass ist. Und ich denke, nächstes Jahr kommt Full Self Driving, Supervised, die Zulassung auch in Deutschland. Und ich hoffe, dass in den USA dann vielleicht auch diese Robotaxis ohne Sicherheitsfahrer auskommen. In Austin soll es ja noch Ende des Jahres passieren. Also da ist jetzt sehr viel in Bewegung. Und ich glaube, das Jahr 2026 wird das Jahr der Robotaxis und der Startschuss der Humanoiden. Das wird aber, glaube ich, ja erst am Ende des Jahres losgehen. Vielleicht auch erst 2027, also da ist es ist wirklich, und das befeuert auch, glaube ich, weiterhin natürlich die Börse, weil das braucht alles wieder, es entwickeln sich neue Geschäftsmodelle, es braucht wieder mehr Rechenleistung, mehr Chips und so weiter, viel Fantasie, also da ist wirklich einiges los und Tesla meiner Meinung nach da weiterhin mitführend, obwohl Michael Burry da jetzt, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, war er jetzt Short oder wollte er Short gehen, er hat gesagt, die Aktie ist viel zu teuer, aber ja gut. Wette ich mal gegen Michael Burry mal schauen. Nee, aber ansonsten, ja, es hat sich ja insgesamt wieder alles doch beruhigt, muss man sagen. Ne? Wir haben einen vor kurzem noch bei dem CNN Fear and Greed bei 7 und es hat sich jetzt alles auch wieder echt beruhigt, muss man sagen. Ne? Deswegen sieht ganz solide aus.
Ja, lag vielleicht daran, dass der ein oder andere in Moore Threads investiert war aus China. Da gab's ein Börsenlisting und das war eine der größten Überzeichnungen oder vielleicht sogar die größte Überzeichnung. Man weiß auch nicht genau, wie groß es jetzt im Endeffekt war. Man liest ein paar verschiedene Zahlen, aber mehrere tausend Male war die Aktie überzeichnet. Also die Medien sagen gerne so, das ist das Nvidia aus China. Halte ich jetzt für ein bisschen sportlich, sie so zu nennen. Ja, es hat aber 1,1 Milliarden für das Unternehmen eingebracht. Sie wurden dann mit 7,6 Milliarden insgesamt bewertet von der Marktkapitalisierung her. Und sie sind aber tatsächlich im wirklich genau gleichen Segment erstmal zu Hause. Also da kann man auf jeden Fall Parallelen dann ziehen zwischen dem Unternehmen und eben beispielsweise einer Nvidia oder einer AMD. Und sie haben ebenfalls GPUs, unter anderem fürs Gaming, aber eben auch für Rechenzentren. Ich habe da jetzt aber mal so ein bisschen nachgeschaut, hey, wie ist denn so der Stand so aktuell technologisch gesehen? Also obwohl sie riesen Fortschritte machen, sie sind wohl auch staatlich unterstützt, weil die natürlich sich auch da unabhängiger machen wollen. Aber wenn man mal so nachschaut, also so grobe Schätzungen sagen, dass sie so 3-4 Jahre hinter der Technologie von Nvidia jetzt aktuell sind, vor allem was so die Hochleistungs- und KI-GPUs daneben angeht. Also es ist erstmal keine Gefahr für Nvidia oder AMD und ähnliches. Es ist jetzt halt was intern jetzt in China da hochgezogen wird, aber für die Chinesen, die da halt am Anfang mit dabei waren, also die Aktie ist über 400% dann eben beim IPO dann nach oben geschossen, also das ist mal wirklich ein hervorragender Start dann gewesen, aber dass jetzt da irgendwie groß das Nvidia belasten würde oder ähnliches, sehe ich jetzt in dem Fall eben nicht. Zumal ja eben die starken Chips sowieso nicht nach China verkauft werden dürfen. Also in der Warte her ist es jetzt eher Non-Event, aber auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, die wir euch da nicht vorenthalten wollten.
Also hier ganz kurz nochmal, hier kam gerade immer noch eine Nachricht rein, weil wir haben uns gerade eben unterhalten, ey, ne, was war jetzt überhaupt der Schlusskurs und so, also die Bewertung war initial 7 Milliarden und jetzt gab es ja 470% Kurssteigerung und jetzt sind sie halt 43 Milliarden. 2020 gegründet, ja. Da ist jetzt sehr viel Euphorie drin. Glückwunsch, wer da schon irgendwie vorher investiert hat, ja. Sie hatten schon einiges an Rückschlägen. Sie haben jetzt schon 4 Generationen entwickelt. Mittlerweile machen sie 4,38 Milliarden Yuan Umsatz, also im Jahr 2024, aber auch mehrere Milliarden Verlust durch Research und Development. Ja, also klar, ne, in China wird da alles dran geben, dass da ein National Champion entwickelt wird. Ja, ich glaube, Nvidia hat ja auch immer noch Hoffnung, dass sie ein bisschen was verkaufen dürfen, wobei gestern gab es, glaube ich, wieder eine Meldung, dass es jetzt in den nächsten Monaten keine Verkäufe geben soll nach China. Der Jensen Huang hatte in einem Podcast gesagt, China ist weiter eine Bonuschance. Ja, mal sehen. Also da kann sich was tun, aber ich glaube, Stand jetzt sieht es nicht danach aus. Aber es zeigt natürlich auch in China ein bisschen crazy einfach. Gab es auch ein paar Kommentare, dass da so von Analystenseite, die nicht verstehen, was hier jetzt los ist. Also ich kann mir auch eher vorstellen, dass jetzt, ohne den Markt da genau zu kennen, aber die Chinesen zocken ja eh wie wild, dass da jetzt vielleicht noch alle, die nicht zum Zuge kamen bei der Zeichnung, jetzt noch vielleicht die nächsten Tage einsteigen, aber dass dann irgendwann, wenn so die ersten Quartalszahlen kommen, doch Ernüchterung kommt und dann sehr, sehr schmerzhafte Rückgänge auch einfach folgen werden bei der Aktie. Aber ist nur so mein Gefühl.
Das kann gut sein. Ich glaube jetzt aber nicht, dass jemand hier von unseren Zuhörern da investiert ist. Aber falls doch, schreibt uns gerne mal in die Kommentare rein. Aber kann ich mir jetzt aktuell nur schwer vorstellen. Wir hatten Meta bereits anfangs der Folge erwähnt, dass es da neue Entwicklungen gegeben hat. Ja, Mark Zuckerberg hat ja da bei diesem legendären Dinner mit Donald Trump auf die Nachfrage gesagt, ja, in den nächsten Jahren 500 bis 600 Milliarden wollen sie investieren. Da hat der eine oder andere mit Sicherheit erstmal schlucken müssen. Vor allem, wenn man ja auch bedenkt, wie hoch weiterhin die Ausgaben ins Metaverse da gewesen sind. Und da gab es nun eben die Ankündigung zu dem Ganzen, dass man hier jetzt doch deutlich auf die Bremse treten möchte. Und zwar, dass das Ganze um bis zu 30% gecuttet werden soll. Denn seit damals diese großen Ankündigungen kam, und das ist jetzt immerhin auch schon, ich weiß nicht, 2 Jahre ist mindestens her, ich würde sogar eher schätzen, so 3 Jahre. Also es ist schon wirklich eine ganze Weile her, das Thema. Wenn wir mal ehrlich sind, seitdem hat man nie wieder irgendwie was darüber gehört. Es gab dann am Anfang noch so ein paar Nachrichten, dass wohl nicht mal die eigenen Mitarbeiter des Metaverse am Nutzen sind. Und es scheint sich auch jetzt irgendwie, also die Menschen scheinen irgendwie nicht so auf Virtual Reality so abzufahren, wie man es vor einigen Jahren noch gedacht hätte. Ja, also auch mit den Brillen und so, von der Apple-Brille hört man eigentlich auch nichts mehr wirklich, so die letzte, wo rausgekommen ist. Wo sich jetzt einige so ein bisschen was versprechen, was ich mir durchaus vorstellen könnte, sind die Glasses. Da haben wir auch ein sehr cooles Video dazu gesehen, wo ein Ölwechsel gemacht worden ist an einem Auto. Ich glaube, es war auch ein BMW tatsächlich. Und also das ist schon beeindruckend. Da habe ich gesagt, ich bin ja jemand, ich kann bei einem Auto also den Ölmessstab rausnehmen. Das ist das Einzige, was ich kann, sonst wirklich gar nichts. Ja, also mit der Brille, wie die das beschrieben hat, mit Modell und worauf man achten muss und wo du jetzt genau hingucken musst. Also damit hätte ich es wahrscheinlich sogar auch geschafft. Also so mit diesen Brillen, also mit diesen Glasses, könnte ich mir auf jeden Fall
Ja,
einiges vorstellen in einigen Bereichen. Gerade so auch im mechanischen Bereich. Also weißt du, musst dir so vorstellen, so in diesem hochspezialisierten Bereich, auch da weiß ja nicht jeder alles, ja. Und wenn du das so zumindest mal so als Unterstützung dann einfach hast, also da finde ich das eine sehr interessante Thematik, wo so die großen Player drauf setzen könnten, ja.
das ist
Also.
das ganze Thema Augmented Reality. Ich glaube, das ist eher, dass du eigentlich noch deine normale Umgebung siehst, aber dann unterstützt wirst. Das war ja jetzt auch schon bei der letzten Version von der Meta-Brille ganz cool gemacht, wo du dann hier Navigation hast in so einem kleinen Ding und so, oder wenn du dann siehst, dass Nachrichten reinkommen oder so. Also das kann ich mir auch eher vorstellen, ne? Und dieses komplett mit einer Riesenbrille, das ist aktuell noch zu früh, ja. Und dieses ganze Metaverse, ich glaube, das ist aktuell eher wie hier so Second Life 2.0. Da gab es auch mal diesen Hype. Und dieses, kennst du das überhaupt, dieses Second Life,
Ja,
wo dann
Second Life war
teilweise
ja um die
sogar die Unternehmen
Jahrtausendwende.
Grundstücke gekauft hatten für viel Geld und so, oder? Wo man dann versucht hat, da irgendwo in Florida Grundstücke zu holen. Da hat er, glaube ich, ein BMW dann so sich so ein Haus. Also, und das war natürlich dann auch kompletter Flop irgendwann. Aber ja, irgendwann kann es schon gut sein, dass das kommt, aber es scheint immer noch ein bisschen zu früh zu sein, das
Ja, ich glaube aber, das
ganze
war
Thema.
damals zu Humanpreisen, Second Life, das war ja um die Jahrtausendwende. Ich habe aber tatsächlich vor ein paar Wochen mal geschaut, also Second Life gibt es wirklich immer noch, ja.
Echt?
Also es hat auch immer noch diese furchtbar schlechte Grafik dann, weil das halt auch schon uralt ist tatsächlich. Aber das ist damals echt ein Riesenthema gewesen. Aber ja, das ist ja wie so eine Nebelkerze gewesen. Das war mal ein paar Wochen interessant, dann haben es die Medien gespielt und dann war es aber auch schon wieder
Es
fertig,
gibt
ja.
auch immer noch Leute, die Anstoß spielen, oder Bundesliga-Manager Hattrick, da gibt es so Facebook-Gruppen, wo dann, das sind so immer so lustige Sachen, dass irgendein Spieler eine Verletzung hat und so, posten die das immer, die lustigsten Sachen, also anstoßen, so, das ist echt, das könnte ich mir so auch noch vorstellen, das war geil früher, das zu zocken einfach.
Ja, genau. Nee, also Meta hat jetzt eben gesagt, 30% weniger Metaverse, aber das wird jetzt nicht irgendwie voraussichtlich die Ergebnisse groß positiv belasten, denn das Geld wollen sie einfach in die KI dann reinstecken. Aber trotzdem, der Kurs, der hat positiv reagiert, ist natürlich auch nachvollziehbar. Irgendwie alles, was mit Metaverse mittlerweile zu tun hat, wird sehr kritisch an der Börse gesehen. Alles, was KI im Namen hat, wird erstmal prinzipiell nach oben gejagt. Deswegen hat es die Börse erstmal recht positiv dann aufgefasst, das ganze Thema, ja. Und ich bin mal gespannt, aber ja, auch jetzt so die nächsten Jahre, was so vor allem bei Meta so die Spendings dann in KI angeht. Ja, ich habe es ja schon mal drüber gesagt, gerade bei Meta, sie ist doch so ein bisschen kritischer als auch bei anderen Unternehmen, ja. Und sie haben sich da ja schon öfters mal, ja, ich sag mal, überhoben an dem ganzen Thema, ja. Also das eben Metaverse war ja damals auch dieser Riesenflop, muss man ja jetzt einfach dazu sagen. Und ob da jemals noch irgendwie so was Gewinnbringendes draus wird, ja, das schwierig zu
Schwierig,
sagen,
ja.
ja, bin ich mal echt gespannt, ja. Dann im Software-Sektor wissen wir ja, der hatte es wirklich gar nicht einfach in diesem Jahr. Da gab es jetzt die Woche noch die Zahlen von Salesforce und ich muss sagen, da hat mich vor allem der Ausblick überzeugt, weil eigentlich hat man ja so gedacht, dass bei Salesforce so die zweistelligen Wachstumsraten diese Zeiten vorbei sind, aber sie haben jetzt vor allem in der Guidance dann eben, also da war ich echt positiv überrascht, wo ich das gesehen habe. Also sie guiden jetzt mittlerweile fürs Q4 11 bis 12% Umsatzwachstum und das ist doch wirklich ordentlich. Im letzten Quartal sind sie jetzt um 9% gewachsen, beziehungsweise 10%, je nachdem von welcher Warte und von welcher Währung aus man das Ganze sieht. Aber unter dem Strich muss man sagen, es läuft weiterhin wirklich sehr ordentlich und das unterstreicht auch für mich weiterhin so das Thema, dass ich glaube, bei Software wird es mal irgendwann in den nächsten Monaten, Quartalen eine riesen Sektorrotation dann geben. Also Software wird wieder ein Comeback erleben, meiner Meinung nach. Es wird einige geben, die werden so nicht mehr zurückkommen. Ich habe mich die Woche auch nochmal so mit den neuen, ja, Gemini-Versionen auseinandergesetzt, auch was Alphabet und Google sonst noch so hat. Wo ich mittlerweile echt so ein bisschen skeptisch gegenüber bin, das sind so diese Unternehmen, so wie Monday.com, die ich vor 2-3 Jahren auch mal recht spannend fand, die also so Unternehmenslösungen zur Verfügung stellen. Also was da innerhalb von ganz kurzen oder wenigen Prompts möglich ist durch diese neuen Technologien, also das ist wirklich beeindruckend. Da wurden mit einem Satz wurden da komplette Dashboards geschaffen. Da konntest du dann deinen eigenen Chatbot mit reinbauen und dann sagen, hey, wie viele Kunden habe ich in Deutschland beispielsweise? Also das ist brutal. Also wenn du schon siehst, wie weit es jetzt schon ist und wie weit es dann in den nächsten Monaten und Jahren kommen könnte. Also gerade solche Themen sehe ich da mittlerweile echt so ein bisschen kritisch dann an. Und da wird es meiner Meinung nach einige Unternehmen, ja, lupfen, sagt man hier bei uns so schön. Also könnte ich mir vorstellen, dass es da ein böses Erwachen geben wird. Aber man ist sich eigentlich einig, Salesforce könnte sogar langfristig da einer der Gewinner sein, weil sie halt die Nummer eins im CRM-Sektor dann eben sind. Und das ist halt nicht mehr wegzudenken bei den meisten Unternehmen. Das ist wie früher SAP. Da gab es ja diesen berühmten Spruch, einmal SAP, immer SAP. Und ich glaube, bei Salesforce sind wir da auch so in einer ähnlichen Richtung dann. Ja, und ich muss sagen, die Zahlen, die haben sich trotzdem wirklich gut gelesen. Das Net Income ist deutlich zweistellig gewachsen. Sie haben jetzt über $2 Milliarden in einem Quartal verdient. Und da, wenn es da mal wieder so ein bisschen bessere oder so, ich sag mal nicht Vorzeichen, sondern wenn die Skepsis da mal wieder so ein bisschen verschwunden ist, da könnte ich mir ein sehr starkes Comeback bei solchen Unternehmen dann auf jeden Fall vorstellen. Du hast ja, glaube ich, noch im Depot, oder wie fandest du die Zahlen?
Ich habe sie im Depot. Ich glaube, ja, wie gesagt, der Markt wird jetzt irgendwann unterscheiden, was du gesagt hast, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Welche Unternehmen können halt wirklich recht schnell auch mal disruptiert werden, weil sie vor allen Dingen davon leben, dass man irgendwie ein fancy Dashboard gebaut hat, irgendwie Projektmanagement und so weiter, was halt ja durch neue Google-Tools und so weiter, ich habe da auch noch andere Sachen jetzt gesehen, wo du komplette Kampagnen bauen kannst oder das ist
ja
völlig verrückt halt einfach, ne? Und da gibt's halt schon große Probleme, oder du hast mir auch deine Grafikkünste gezeigt, ja, wie man da mit einem Prompt mit Gemini oder Nano Banana Pro und so weiter, kann man ja mittlerweile Dinger machen, da fragt man sich halt wirklich, ja, also die Normalos oder vielleicht auch professionellere, ja, für was brauchst du jetzt überhaupt noch diese ganz teuren Adobe-Produkte, wenn du das halt wirklich prompten kannst und dann vielleicht nochmal ganz kurz bearbeitest oder so mit einem Tool, da brauchst du aber auch keine Bilddatenbanken mehr und so, also ich glaube, da wird sich vieles tun, aber da wird, ich glaube, Adobe in einigen Bereichen auf jeden Fall Probleme bekommen, was aber glaube ich, die spannend wird und was die Frage ist. Und das hat jetzt auch nochmal Salesforce unter anderem genannt. Und du hast ja auch gesagt, bei SAP ist es so, einmal SAP, immer SAP. Das liegt ja vor allen Dingen daran, dass wenn man einmal SAP hat, da kommst du halt schwer mehr raus, weil es so mit allem verwoben ist, weil es die Datenhaltung hat und so weiter. Ja, auch diese Einführung, also wenn du SAP einführst, das sind ja riesige Projekte, die gehen ja teilweise bei Großunternehmen über Jahre. Also das ist ja nicht so von wegen hier, ich mach mal hier mit meinem Monday.com mal kurz rein oder irgendwie sowas, sondern es ist ein Riesenprojekt. Und da hat jetzt unter anderem Salesforce halt gesagt, Agenten, also es geht jetzt hier um diese ganzen KI-Tools, ne, kannst du jetzt Salesforce direkt ablösen oder nicht? Da sagen sie halt, Agenten brauchen Kontext. Ohne unsere Datenbasis ist KI blind. Wir haben die gesamte Plattform für das agentische Zeitalter neu aufgebaut. Ne. Sie haben da jetzt auch Übernahmen getätigt. Unter anderem Informatiker war das, die wollen sie jetzt sogar noch schneller integrieren. Ich glaube, deshalb ist auch der Ausblick recht gut. Und ja, die Kunden nutzen wohl jetzt dieses Agentforce, so heißt es bei denen, immer stärker. Also ne, so KI-Agenten und so weiter. Aber die Basis ist immer noch sehr, sehr gering. Also es ist ein kleiner Anteil vom Umsatz. Aber es tut sich was. Ja, so viel kann man sagen. Und Salesforce hat ja sogar jetzt die Umsatzprognose ein bisschen angehoben. Man sagt, es gibt sehr viel Nachfrage nach diesen Agentforce und so weiter. Deswegen hat man die Vertriebskapazitäten erhöht. Also insgesamt sieht es ganz gut aus und man verdient halt einfach sehr viel Geld weiterhin. Ja, also der Cashflow 15 Milliarden dieses Jahr, das ermöglicht Aktienrückkäufe und so weiter. Also ich bin mal gespannt. Ich kann mir schon vorstellen, dass Salesforce und auch SAP sich im Zeitalter der KI doch ganz gut erhalten werden. Das ist natürlich völlig utopisch zu denken, dass, keine Ahnung, Siemens oder so jetzt sagt, ey, wir machen alles nur noch mit KI und ja, wir brauchen kein SAP mehr. Es gab ja genau sogar das so gegenteilige Meinungen. Ich habe das auch jetzt wieder bei The Information nochmal gelesen, dass jetzt schon viele Unternehmen auch mit KI und so weiter vieles probiert haben, aber jetzt doch eher wieder ein bisschen vorsichtiger werden, weil dann eben doch immer noch Fehler dabei sind. Und da muss man halt sehr stark aufpassen. Deswegen ganz so einfach ist es doch nicht. Wenn da irgendwelche Halluzinationen reinkommen und so, sehr, sehr schwierig. Aber ich bin auch mal gespannt. Ne? Also ich glaube, einige Aktien, die werden ein Comeback erleben. Andere Aktien werden vielleicht wirklich in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, beziehungsweise das Wachstum wird zurückgehen. Oder sie müssen sich irgendwie neu erfinden. Aber Salesforce war nachbörslich dann am Mittwoch nach den Zahlen zeitweise fast 10% im Plus. Dann waren es noch irgendwie 3-4%. Gestern dann zur Handelseröffnung 1,8%. Dann ist es sogar kurz ins Minus gerutscht. Und am Ende waren es aber 3,6% Plus oder so. Also der Markt hat jetzt die Zahlen doch ein bisschen positiv aufgenommen. Aber ob das jetzt schon eine Trendwende ist, schwer zu sagen. Ja, mit der Aktie war jetzt in den letzten Jahren auch wenig Geld zu verdienen.
Die Trendwende, die ist noch nicht da. Ich würde beim Software, also ich finde ihn jetzt schon extrem interessant. Das heißt, das könnte man sich auch schon mal für einen Sparplan jetzt überlegen, dass man einfach sagt, man guckt jetzt da weiter. Wenn man jetzt wirklich schon da richtig reinsteigen will, da würde ich jetzt wirklich mal warten, bis man mal so vielleicht die ersten 10-15% Erholung, aber so bei den großen Software-Playern dann eben sieht. Ja, weil ich sage immer, den tiefsten Punkt, den triffst du eh nicht. Und bei aktuell diesem Abwärtstrend sollte man sich nicht wundern, wenn es da auch noch weiter nach unten geht. Die Bewertung, die wirkt natürlich jetzt schon echt spannend. Also wir haben jetzt ein Forward-KGV bei Salesforce unter 20 zum aktuellen Zeitpunkt. Also das sind echt Schnäppchen teilweise. Wir haben eine Free Cash Flow Yield von 5,5% und das bei so einem profitablen Wachstumsunternehmen. Das ist schon echt eine interessante Zeit jetzt aktuell. Also Software-Sektor bin ich aktuell überzeugt, dass man da einige gute Investments machen kann, wenn man sich da so ein bisschen damit auseinandersetzt, vielleicht auch ein bisschen damit auskennt. Auch eine Constellation Software ist ja zuletzt enorm unter Druck geraten. Wirklich sehr interessantes Unternehmen, lag aber eben eher daran, dass Mark Leonard da kürzer treten musste. Aber ein durchaus interessantes Segment, ja. Und ebenfalls interessant ist das Segment der potenziellen Tenbagger, wo wir zugeschlagen haben und unsere eigene Challenge am Machen sind. Das Ganze, eine kurze Werbeunterbrechung, machen wir beim Smart Broker. Wir haben wieder zwei neue Tenbagger-Aktien gekauft, die werden wir euch gleich vorstellen. Und damit ihr da auch dran partizipieren könnt, haben wir ein neues, mega cooles Gewinnspiel mit dem Smart Broker zusammen ins Leben gerufen. Und zwar jeder, der ein Konto eröffnet und bis zum 31. Januar zwei Trades im Wert von 150 Euro macht, nimmt automatisch an einer Verlosung von einem Depot im Wert von 1.500 Euro teil. Und da bekommt ihr alle Aktien dann sozusagen mit reingebucht, die wir bis zu dem Zeitpunkt dann eben auch schon im Zuge dieser Challenge gekauft haben. Also wenn wir da einen Volltreffer haben, könnt ihr da eben auch mit dran partizipieren. Und das Ganze hat dann eben nach dem Gewinnspiel einen Wert von 1.500 Euro. Also wieder ein mega cooles Gewinnspiel. Die Hürde extrem niedrig. Es dürfen natürlich auch alle wieder mitmachen, die bisher schon unseren Link benutzt haben. Das ist immer das Dankeschön von unserer Seite aus. Und zusätzlich bekommt ihr natürlich weiterhin ein 30 Euro Amazon-Bruchstück ohne irgendwelche Sachen, die ihr dafür machen müsst. Die bekommt ihr automatisch in den ersten Wochen nach Depoteröffnung eingebucht. Also die gibt's gratis obendrauf. Beim Smart Broker könnt ihr an 30 Börsenplätzen über 40.000 Aktien handeln, auch 4.600 Sparpläne ohne Ordergebühr, echte Kryptowährung und vieles mehr. Deswegen schaut es euch unbedingt mal an und damit dann auch die Werbung wieder Ende. Und dann würde ich erstmal sagen, da du mir noch nicht gesagt hast, was du dir geholt hast, ich war wie immer so doof und hab's schon im Vorfeld dann gesagt, würde ich jetzt sagen, dann erzähl mal, was ist dein potenzieller Tenbagger, wahrscheinlich die Münchner Rück oder was hast du da gekauft?
Genau, so ähnlich, ja. Nee, ich gehe jetzt von den Robotaxis beziehungsweise humanoiden Robotern. Bei der Challenge geht es natürlich darum zu gucken, was könnte so ein ganz großer neuer Trend werden. Und da ist unter anderem auch der Weltraum meiner Meinung nach sehr, sehr spannend. Wir haben sehr viele Aussagen, zuletzt von Elon Musk, aber auch von Sundar Pichai, hier CEO von Alphabet, dass man sogar plant, vielleicht Rechenzentren im Weltall zu bauen und so weiter. Wir haben ja die ganzen Starlinks und Projekt Kuiper oder ich glaube, das heißt jetzt Leo mittlerweile bei Amazon, ne, wo die Weltraumsatelliten da also Satelliten hochschicken, schicken für Internet und die Nachfrage nach Raketenstarts ist extrem stark und ja, SpaceX ist ja noch nicht an der Börse.
Ich habe extrem nach Rocket Lab, oder?
Ja, genau. Ich habe mich mal jetzt für Rocket Lab entschieden. Leider, in Anführungszeichen, wir nehmen jetzt einen Tag zu spät auf. Ich habe es ja auch bei mir gerade im Trading Depot vor ein paar Tagen reingekauft. Ist jetzt echt schon fast 20% im Plus, aber da das ja jetzt eine Challenge ist über mehrere Jahre wahrscheinlich, ja, weil Tenbagger wirst du jetzt nicht so schnell haben, habe ich Rocket Lab gekauft. Die machen ja auch schon relevante Umsätze. Sie haben schon ordentlich Raketenstarts und sie haben jetzt auch einen sehr, sehr hohen Auftragsbestand. Also aktuell ist es ja so, alle wollen irgendwas ins All schießen, aber es gibt ja gar nicht die Kapazitäten. Das ist alles ausgebucht. Wir haben ja noch ESA Aerospace als europäischen Konkurrenten. Die sind da eigentlich auch ganz gut unterwegs, aber Rocket Lab ist da jetzt zuletzt sehr stark gewachsen. Ich glaube, muss gerade mal schauen, ich habe es hier offen. Sie sind sie haben 17 neue Starts haben sie jetzt wieder verbucht und sind 37% ist die Bruttomarge und ich muss gerade mal schauen, wo habe ich denn das hier? Sie sind aber auch im 30er Bereich waren sie, glaube ich, gewachsen. Ich habe es mir vorher nochmal angeschaut. Ja, 48% Wachstum sogar, genau. Also 48% Wachstum plus ein sehr großer Auftragsbestand. Und der große Game Changer könnte dann Anfang nächsten Jahres kommen, wenn die neue Neutron-Rakete, die hat, glaube ich, mehr Nutzlast und so weiter. Wenn das erfolgreich ist, dann könnte die Aktie einen großen Satz nach oben machen. Ist aber das Problem bei solchen Aktien, ja, wenn es da jetzt einen Fehlstart gibt, dann kann man sich vorstellen, was wahrscheinlich passiert. Dann wird das Ding hoch zweistellig einbrechen, aber da das natürlich jetzt hier auch eine Challenge ist, wo Hopp oder Top ist so ein bisschen, denn Rocket Lab macht auch schon Umsätze und die sind auf jeden Fall schon operativ auf einem sehr, sehr guten Weg, ist das für mich ein recht spannendes Unternehmen einfach mit großem Burggraben, also bis da neue Konkurrenten kommen, das ist natürlich sehr viel schwieriger als jetzt in anderen Branchen, ne, ein Auto zu bauen, wo jetzt ja jeder anfängt Autos zu bauen, also ich sag mal so Weltraum, Raketen und so mit den Genehmigungen und so weiter, mit dem Wissen, das ist sehr, sehr schwierig und Rocket Lab ist da auf jeden Fall ein spannendes Unternehmen, deswegen ja, werde ich dort einsteigen und heute kaufen.
Ja, ich habe mich tatsächlich nochmal für ein Unternehmen aus der KI entschieden, aber eines, das ja bei den meisten wahrscheinlich eher so ein bisschen unter dem Radar war. Ich habe sie schon einmal bei mir auf dem Kanal vorgestellt im Zuge meiner, ich habe ein Video über mehrere Tenbagger oder Potenzielle gemacht, da war auch damals schon Rich Tech Robotics mit dabei, das war die erste Aktie, die ich gekauft habe, da ich mir gut vorstellen könnte, so in den nächsten 1-2 Jahren, dass so das Robotik-Thema so richtig durch die Decke geht, aber KI wird weiter ein großes Thema bleiben und ich möchte nicht nur auf den potenziellen nächsten Trend dann eben setzen, sondern vielleicht auch einer, der sich noch weiter fortsetzt und da habe ich mich für InnoData entschieden. Das ist ein Unternehmen, die kommen aus dem Bereich, ja, wie soll man sagen, so der Datenaufbereitung, würde ich sagen. Also die sind so das Unternehmen, die dafür sorgen, dass die großen KI-Player sozusagen gute und vor allem zu großen Teils fehlerfreie Daten dann eben bekommen. Also man nennt es eigentlich so, dass InnoData diese Daten, also diese Modelle, um die zu entwickeln, sozusagen beschriftet oder annotiert, sagt man eben auch dazu. Also sie überprüfen die tatsächlich auf Fehler oder Vorurteile. Das machen sie teilweise mit Hilfe von tausenden menschlichen Experten, die ihnen auf der ganzen Welt dann eben helfen. Und also man kann es auch so ganz einfach sagen, sie sind so ein Datenveredler sozusagen, weil die großen Unternehmen, die sagen ja immer auch, also es nützt halt nichts, extrem viele Daten zu haben, wenn die nichts taugen oder wenn man dann seine KI sogar mit falschen Daten dann füttert. Da haben wir ja vor allem so, wo ChatGPT neu rausgekommen ist und Bard dann so vor Gemini dann rausgekommen ist. Also da gab es ja die lustigsten Antworten teilweise. Ich hatte es auch damals gesagt, also wo ich mal zu meinem Ausbildungsbetrieb gefragt habe, wer der Gründer ist, dann waren es gegründet. Also da gab es 3 absolut komplett falsche Antworten. Und das hat sich mittlerweile alles natürlich deutlich gedreht dann, ja. InnoData ist in dieser Datenanreicherung einer der etablierten Marktführer und sie arbeiten mit allen Großen zusammen, mit Google, mit Meta, mit OpenAI. Und da fragen sich dann vielleicht natürlich auch einige, hey, Aber wie ist denn das? Sollten das die Großen oder machen das die nicht vielleicht auch selber oder so? Zu Teilen machen die es natürlich dann auch selber, aber der Großteil, der wird da einfach outgesourced an Spezialisten wie InnoData dann, weil der Bedarf, der ist natürlich zum einen gigantisch groß, also da brauchst du ja viele Milliarden von Datenpunkten und das kann jetzt kein Technologiekonzern einfach mal so ad hoc sozusagen raushauen, weil du da ja dann auch das entsprechende Personal dann dafür brauchst und InnoData, die sind schon sehr lange am Markt, die sind also sehr erfahren, was das Ganze dann angeht und gerade diese Dienstleister in dem Sektor, die haben oft auch Zugriffe auf sehr viel günstigere Arbeitskräfte dann, als es dann eben beispielsweise so bei dem Unternehmen im Silicon Valley dann der Fall ist. Deswegen ist es dann halt auch für die Großen sehr viel günstiger und du musst halt auch nicht immer alles selber machen. Ja, InnoData ist jetzt ein Unternehmen, die wachsen enorm stark, also die haben auch weiterhin eine Erwartungshaltung von so mittel zweiständigem Wachstum in den nächsten Jahren. Sie sind profitabel, das ist auch was ich recht interessant finde. Und sie haben aber trotzdem erst eine Market Cap von unter 2 Milliarden US-Dollar. Okay. Also da ist der Weg dann nicht so weiter. Ich habe tatsächlich nämlich auch kurz überlegt, dass ich mir was aus dem Weltraum reinhole. Das wäre aber die andere bekannte Aktie gewesen, nämlich Ast Space Mobile. Ja. Aber da sind wir halt schon bei einer Market Cap von 14,5 Milliarden. Ich glaube, die sind auch irgendwie mit dem Hundertfachen des Umsatzes bewertet. Also da habe ich gedacht, ja, da müsste es erstmal noch einen signifikanten Rückgang dann eben einfach geben bei dem Unternehmen, weil das jetzt Ast irgendwie mit 150 Milliarden bewertet wird. Ja, das sehe ich jetzt irgendwie noch nicht so, oder das ist ein sehr schwieriger Weg auf jeden Fall. Da, wenn es da mal nochmal so einen wirklich guten Drop dann eben geben könnte, dann ich hätte auch gerne Weltraumaktien mit dabei. Ich hatte auch Rocket Lab auf der Liste, die kann ich jetzt natürlich erstmal streichen dann, aber da gibt es auch noch so ein, zwei interessante Player, aber Ast und Rocket Lab sind für mich schon so zwei der interessantesten. Wie gesagt, ich habe mich jetzt aber für InnoData entschieden, die haben auch schon an der Börse gezeigt, dass sie da mal ja, so wirkliche Hypes lostreten können. Zuletzt ist es jetzt auch wieder so ein bisschen zurückgegangen und deswegen habe ich mich für InnoData entschieden, weil sie für mich noch sehr lange da eine große Rolle spielen werden und gerade wenn man dann eben auch sieht, hey, dass sie jetzt noch weiter so stark am Wachsen sind, das könnte doch durchaus wieder Schwung in die ganze Sache dann reinbringen und deswegen mein zweiter Kauf in der Depot-Challenge ist InnoData. Genau, damit sind wir dann am Ende der Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben dafür da. Nennt uns auch mal noch eure potenziellen Tenbagger zum aktuellen Zeitpunkt. Habt ihr uns ja letztes Mal schon ein paar genannt. Ich gucke mir da nämlich auch gerne dann mal welche an. Also könnte auch gut sein, dass ich mir dann mal einen ins Depot lege, den ihr vorgeschlagen habt. Deswegen schreibt es uns gerne mal rein. Und dann wünschen wir euch allen ein schönes Wochenende. Genau, schaut euch den Smart Broker an. Link wie immer an den passenden Stellen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.